In dieser schönen neuen Welt zählt nur Wert, Arbeit, Ware, Geld, hat schon ein berühmter Musiker gesungen. Ist das dann Kapitalismus? Ist das Marktwirtschaft? Und lässt sich der Kapitalismus regulieren? Lässt er sich menschlich machen? Oder ist es ihm eigen, dass er eben nicht für die Menschen da ist, sondern für sich selbst, ein sich selbst regulierendes und ein System, was dermaßen robust und flexibel ist? Lässt er sich vor sich selber retten? Geht das überhaupt? Mit dem Thema Kapitalismus hat sich mal wieder Sarah Wagenknecht beschäftigt in ihrem neuen Buch. Das heißt, Reichtum ohne Gier. Geht es genau um unser Wirtschaftssystem. Und Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland hat das Buch gelesen. Schönen guten Morgen, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Ja, mit links und rechts haben wir uns schon häufiger drüber unterhalten. Kapitalismuskritik und die Kritik am Imperialismus ist ja nicht den Linken vorbehalten. Es gibt auch Rechte, die gegen den Kapitalismus sind. Da kann man schon mal verwirrt werden, oder?
Ja, natürlich. Also bringt ja nichts, das zu leugnen. Es hat in den letzten 10, 20 Jahren auch eine stärkere Hinwendung von Rechten, insbesondere von Neurechten, Theoriekreisen, Bewegungen und Ideologien zur Kapitalismuskritik gegeben. Ich würde aber immer sagen, es gibt eine rechte Kapitalismuskritik, die hat aber in ihrer Substanz deutliche Unterschiede zu dem, was man linke Kapitalismuskritik nennen würde. Also um ein Beispiel zu nennen, während ich glaube, ein internationalistisches Herangehen an die Kritik der herrschenden Verhältnisse immer auch auf eine universalistische Idee der Lösung hinaus muss, also wenn dann Freiheit, Gerechtigkeit für alle, ist ja die historische Tendenz dieser rechten und neurechten kapitalismuskritischen Ansätze eher eine partikularistische oder nationalistische. Wir können es eigentlich sehen an so bestimmten auch programmatischen Ausformungen, die wir kennen vom Front National oder von der Rechtsaußenpartei AfD. Da wird schon dann der Sozialstaat in einer gewissen Weise auch hier und da angepriesen, aber es ist dann eben einer für die Deutschen oder für die Franzosen, andere sollen da ausgegrenzt werden. Und ich glaube, dass man da schon relativ gut die eine von der anderen Kritik unterscheiden kann. Ich würde sogar sagen, die rechte Kapitalismuskritik ist gar keine Kritik, weil sie im Wesentlichen wirklich nicht über die Substanz der Verhältnisse hinausgehen will. Und eine linke Kapitalismuskritik muss ich eben immer daran messen. Geht es darum, im Rahmen der bestehenden Verhältnisse etwas ein bisschen besser zu machen, was auch völlig okay ist, damit Einstiege zu eröffnen in eine Systemtransformation, oder will man eigentlich alles so lassen, wie es ist, nur ein bisschen gemütlicher machen?
Mhm. Trotzdem bin ich bei dem neuen Buch von Sarah Wagenknecht zusammengezuckt, als ich gelesen habe, eine echte Demokratie, Sozialstaat werden auf absehbarer Zeit nur auf nationalstaatlicher Ebene wieder funktionieren können. Nationalstaaten und dann regulierter Kapitalismus, da schwant mir doch irgendwie eine Querfront, oder mögen Sie den Begriff nicht?
Ich halte den Begriff nicht für besonders tragfähig, weil ich glaube, es gibt gar keine konkrete Vorstellung. Querfront hat immer so ein bisschen was, wenn man so will, strategisch aktivistisches, als wenn da Leute jetzt unbedingt danach suchen würden, mit anderen aus dem ganz, ganz anderen politischen Lager irgendwas Gemeinsames zu suchen. Das würde ich Sarah Wagenknecht nicht unterstellen. Was ich aber an ihrer Position kritisiere, ist tatsächlich eine meines Erachtens naive Vorstellung davon, was auf nationalstaatlicher Ebene zu lösen ist. Ich glaube, sie geht von einem Punkt der Kritik aktueller Verhältnisse aus, den viele teilen würden in der Linken. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, am Beispiel der linken Regierung in Griechenland, dass die europäischen Institutionen relativ schnell und gewissermaßen durch unsichtbare Hand in der Lage sind, auch linksreformerische Politiken auszuhebeln. Da gibt es jetzt eine Diskussion in der Linken. Ein Teil davon sagt, weniger EU ist mehr linker Spielraum. Ich halte das für Quatsch. Erstens, Sie haben es selber angesprochen, die ökonomischen Verhältnisse sind dermaßen globalisiert, dass man sich dann schon fragen muss, warum ausgerechnet auf einer nationalstaatlichen Ebene, also in einem sehr begrenzten Tellerrand, dann irgendetwas gegen die Kraft des Kapitals getan werden könnte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich mich auf die nationalstaatliche Ebene allein stürze, dann reproduziere ich bestimmte Konkurrenzverhältnisse. Also wir haben dann natürlich einen Sozialstaat, der dann, wenn man national denkt, immer auch vor der Zuwanderung in den Sozialstaat geschützt werden muss. Das ist gerade heute vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir über Asylpolitik in Europa haben, gefährlich. Drittens, da hat auch eine währungspolitische Seite diese ganze Debatte. Da gibt es Vorstellungen, dass man durch die Rückkehr zur nationalen Währung oder zumindest zu einem Währungssystem, was einzelnen Staaten die Abwertung ihrer Währung möglich macht, wirtschaftliche Ungleichgewichte ausbalancieren kann. Da ist theoretisch was dran. Ich frage mich dann immer, warum es zum Beispiel der französischen sozialistischen Regierung vom Anfang der 80er Jahre nicht gelungen ist, eine, wenn man so will, reformsozialistische Strategie einzuschlagen. Die hatten damals die Möglichkeit abzuwerten, haben aber auch dadurch keine größeren Spielräume gewonnen. Also da würde ich dann immer sagen, es ist, glaube ich, ganz notwendig, die EU, die Institution, auch eine bestimmte falsche Vorstellung von Europäisierung zurückzuweisen. Aber die Schlussfolgerung kann nicht sein, Rückkehr gewissermaßen in eine historische Form der Politik, also eine nationalstaatliche, sondern wir müssen jetzt, und es ist ganz schwierig, gerade in die andere Richtung rennen, und zwar schnell. Also Europäisierung, mehr Demokratie in Europa. Und ich verstehe jeden, der sagt, Mann, wie soll das nur gehen angesichts dessen, was wir jeden Tag in den Zeitungen lesen?
Mal abgesehen von der nationalstaatlichen Lösung, vermittelt ja Sarah Wagenknecht in ihren Büchern, kann man ja sagen, immer die Idee und die Vorstellung, dass es einen Kapitalismus Light geben könnte, einen menschlichen Kapitalismus, eine sogenannte Marktwirtschaft. Da sagen ja Kapitalismuskritiker, Marktwirtschaft ist nur Vernebelung, das gibt es nicht. Kapitalismus ist ein klares ökonomisches System, was sehr flexibel, sehr, sehr wandelbar ist, aber es basiert eben immer auf den gleichen Dingen. Nämlich auf Eigentum, auf Ausbeutung und eben auf Werte, die geschaffen werden, die alle Bereiche durchdringen. Gibt es einen reformierbaren Kapitalismus? Glauben Sie auch daran?
Naja, die Geschichte hat gezeigt, dass innerhalb des Kapitalismus natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen politisch gestaltbar sind. Wir hatten eine lange Phase, in der sowas wie soziale Marktwirtschaft, ich mag den Begriff auch nicht, aber zumindest als Überlegung ja etwas wahrscheinlicher jedenfalls klang. Das hatte was mit Systemkonkurrenz zu tun, das hatte was mit relativ starken Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften zu tun, das hatte was mit einer hohen Wachstumsdynamik zu tun. Also es gab eine ganze Menge, was politisch umverteilt werden konnte. Und das ist ja auch gemacht worden. Wir haben eine lange Phase steigender Löhne, auch erstarkter sozialer Konflikte in den Betrieben. In den 70er Jahren bricht diese Entwicklung allerdings ab. Wir haben seitdem eine Entwicklung, die immer mehr leistungslose Einkommen generiert, nämlich da, wo die Leute schon superreich sind, da kommen durch Rendite, Aktienpakete und andere Erbschaften, kommt immer mehr drauf. Wir haben es ja immer wieder, es gibt unzählige Statistiken über diese Ungleichverteilung. So, und nun muss man sich die Frage stellen, erstens, gibt es sowas wie Reformspielraum im Kapitalismus? Würde ich immer sagen, ja. Ich glaube auch, dass es unbedingt notwendig ist, jetzt darüber zu diskutieren, wie der schnell und durchaus radikal auch ausgeschöpft werden kann. Denn was wir momentan haben, sind gefährliche Verhältnisse. Und da ist mir dann, ich sag mal, ein demokratischer Kapitalismus immer noch lieber als eine Radikalisierung der Verhältnisse nach rechts, weil es immer auch um linke Spielräume geht, die dann möglicherweise völlig zugestellt sind für absehbare Zeit. Es gibt aber auf einer anderen Seite, glaube ich, auch eine gewisse Neigung, da trifft man nicht nur bei Sarah Wagenknecht an, es ist insgesamt in der linken Debatte der vergangenen Jahre so ein bisschen en vogue geworden, bestimmte Dinge auch, sagen wir mal, in den bürgerlichen und neoliberalen Denkweisen für ansatzfähig zu halten. Da geht es dann unter anderem darum, einerseits zu kritisieren, diese leistungslosen Einkommen, die sich da ansammeln, die mit politischer Macht verbunden sind. Diese Kritik ist ja völlig richtig, aber wenn die Schlussfolgerung daraus mehr Markt, mehr Leistung, mehr, naja, also eine gewisse Haltung, die von etwas Gutem ausgeht, aber zum Beispiel den Begriff der Ausbeutung gar nicht kennt, also die Werte, die da geschaffen werden, müssen immer noch durch Menschen erarbeitet werden, die sich nicht aussuchen können, ob sie lohnabhängig sind oder nicht. Und ich glaube, diesen Knackpunkt darf man nicht unterschlagen. Da geht es dann am Ende um die Frage, ob so eine Kritik antikapitalistisch ist oder ob sie reformsozialistisch ist. Ich finde, man muss beides diskutieren. Ich habe aber ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, wenn immer wieder versucht wird, durch auch so bestimmte, ja, so ein Heranwanzen an bestimmte Namen wie Ludwig Erhard und die Liberalen, die Ordoliberalen der 50er Jahre, die natürlich auch irgendwie wussten, dass ein Kapitalismus, in dem bestimmte Regeln nicht funktionieren, am Ende dazu führt, dass bestimmte Kapitalfraktionen unter die Räder kommen. Aber ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Im Kapitalismus, im System, hat auf Ausbeutung fremder Arbeit und Eigentum an privaten Produktionsmitteln basiert, wird man eben immer an Grenzen stoßen. Und deswegen ist es notwendig, und das macht Sarah Wagenknecht, da bin ich ihr auch dankbar für, die Eigentumsfrage zu stellen. Da finden aber Linke immer unterschiedliche Antworten. Und ich glaube, das, was sie in ihrem Buch skizziert, ist allemal der Debatte wert, aber zu begrenzt.
Bleiben wir mal bei dieser Eigentumsdebatte und so ein Paradox, was sich mir zumindest darstellt. Auf der einen Seite gibt es ja die Theorie, dass der Kapitalismus überhaupt erstmal Rechtsstaat, Demokratie, einen gewissen Wohlstand erzeugt hat. Also das Geile am Kapitalismus, dass er Wohlstand geschaffen hat, Werte geschaffen hat, was dann auch eine Gesellschaft irgendwie stabilisiert. Auf der anderen Seite haben wir eben eine riesige Geldmenge, die wächst. Wir haben diese die Werte, die geschaffen werden, die Ausbeutung. Wir haben also die Umwelt Umweltverschmutzung und dieses Monster, was da entsteht. Ist das ein Paradox, was aufzulösen ist?
Na, ich glaube, aufzulösen nicht in dem Sinne, weil es relativ schwierig ist, diese sozusagen Doppelmaskigkeit der Verhältnisse sozusagen zu durchtrennen wie irgendein Knoten. Ich glaube, man muss mit dieser Widersprüchlichkeit leben und sie muss immer auch Voraussetzung linker Diskussion sein. Natürlich ist der Kapitalismus eine unglaubliche Demokratie- und Modernisierungsmaschine gewesen. Es ist schwer, das irgendwie laut zu sagen, weil man sich ja mit diesen ausbeuterischen Verhältnissen nicht gern gemein macht. Aber wenn man in die Geschichte guckt, hat natürlich die politische Ökonomie, die Produktionsverhältnisse, die Notwendigkeiten, die mit dem Kapitalismus verbunden sind, dazu geführt, dass bestimmte Rechte, dass bestimmte Ordnungen, dass bestimmte systematische Regelungen und so weiter über die Welt kommen. Ich glaube, wir haben auch eine kulturelle Modernisierung. Wenn wir mal so ein bisschen zurücktreten vor das große Bild der historischen Verhältnisse, dann sehen wir ja auch, dass in den letzten 200 Jahren sich manches zum Besseren entwickelt hat und es hat auch mit dem Kapitalismus zu tun. Gleichzeitig ist ja natürlich eine mörderische Maschinerie, die auch noch gegen sich selbst aggressiv ist und die vor allen Dingen unglaublich viel Leid produziert. Und beides muss man eben diskutieren und gerade wenn wir über globale Verhältnisse reden, es gibt Landstriche, in denen die Verhältnisse ja, wenn man so will, noch weit, weit hinter denen zurücktreten als in den kapitalistischen Zentren, wo über 3D-Druck und andere moderne Geschichten diskutiert wird. Dieses Dilemma, dieser Widerspruch, diese Widersprüchlichkeit der Verhältnisse muss man zum Thema linker Veränderungsdiskussion.
Der Kapitalismus wird ja immer mit dem Markt in Verbindung gebracht und der Eindruck erweckt, ja, erst seit 200-300 Jahren gibt es diese Form von Markt. Märkte und Geld, Tausch und Ware gab es ja auch schon vor dem eigentlich industriellen Kapitalismus. Gäbe es einen davor, dass man sagt, wir haben trotzdem noch Geld, wir haben Markt, wir haben eine Art von Konkurrenz, aber nicht diese Form von Wirtschaft.
Naja, dass man unter bestimmten Bedingungen Marktverhältnisse, auch Austauschverhältnisse, die über Geld vermittelt sind, durchaus machen kann, die nicht kapitalistisch sind, ist eine lange Diskussion. Es gibt etwas, was sich Marktsozialismus nennt in der linksreformerischen Debatte. Da ist viel darüber diskutiert worden. Das passiert alles auf einem relativ theoretischen Niveau, weil dann bestimmte Fragen gestellt werden, ob sozusagen der zwar dann schon freie Arbeiter, der aber immer noch Werte schafft, die ihm äußerlich sind und so weiter, ob das dann alles in Ordnung ist. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja, wir müssen uns angucken, was in Wahrheit um uns herum passiert. Es gibt unterhalb der Ebene der Marktförmigkeit eine ganz starke Entwicklung, wo Menschen bestimmte Dinge herstellen, miteinander tauschen, ohne dass dafür unbedingt Geld fließt, ohne dass sie sich gewissermaßen als Marktkonkurrenten gegenüberstehen. Das hat was mit Commons, mit Allmende zu tun, mit einer bestimmten Rückwendung zu Formen des gemeinsamen Produzierens und Austauschens, wo die Menschen sich eben nicht mehr als Konkurrenten verstehen. So, und ich glaube, da kann man ansetzen, da gibt's positive Dinge. Da gibt's ja auch eine Tradition der Debatte. Ich plädiere immer nur dafür, die politisch zu führen. Also nicht nur theoretisch im Elfenbeinturm der Marxologie zu verbleiben, sondern direkt zu fragen, was passiert da draußen? Wie können wir politisch das unterstützen? Wie können wir es politisch befördern? Was muss man daran kritisieren, weil es falsch ist? Wenn ich mir angucke, was es an Genossenschaften, an wirtschaftsdemokratischen Vorstellungen, an besetzten Fabriken im Zuge auch von Krisen, kommen ja auch solche gewissermaßen Notlösungen, in denen sich die Verbesserung der Verhältnisse schon spiegelt und da muss man gucken. Wo ich nicht für plädiere, ist die Zukunft irgendwo in einer fernen Vergangenheit zu suchen. In früheren Zeiten war dann immer vom Urkommunismus die Rede. Da möchte ich jedenfalls nicht hin. Ich glaube, wir haben auch andere Probleme. Wir haben heute eine technologische Entwicklung, die so rasant vor sich geht, dass in ihr auch die Möglichkeit besteht, dass sich gesellschaftliche Strukturen so weit verändern, dass man da noch politisch anders damit umgehen kann. Ich sage mal ein Beispiel, ein 3D-Drucker, der sich selbst komplett herstellen kann, ist ein riesengroßes Problem für den kapitalistischen Eigentumsbegriff, denn dann löst es sich so ein bisschen auf. Und ich glaube, das sind die spannenden Debatten für die Linke in der Zukunft.
Bleiben wir mal noch bei diesen ganz konkreten Ansätzen. Commons, Allmende, Genossenschaften, so Gemeinschaftseigentum, wenn das wieder eine größere Rolle spielt und es Bereiche, Orte gibt, die nicht von Verwertungskriterien geprägt sind, wo man sagen, das ist tatsächlich Gemeinschaftseigentum, wo sich viele Menschen kümmern. Ist das nur eine Nische oder kann das tatsächlich ein Gegengewicht zu dem derzeitigen Wirtschaftssystem sein?
Naja, ich glaube schon, dass es zu einem Gegengewicht sich entwickeln kann. Also wenn man so will, würden sich im Falschen schon die richtigen Verhältnisse ausprägen. Es hat ja im Übrigen Marx auch immer davon gesprochen, nicht, dass die Verhältnisse sich dadurch ändern, dass man Postamt besetzt und dort noch ohne rote Fahne drauf ist, sondern die gewissermaßen das Neue ist schon in der alten Form vorhanden und sprengt dann irgendwann die Ketten ab und da meinte er ja bestimmte ökonomische, strukturelle Fragen. So, und wenn ich mir angucke, was da heute zum Teil passiert, da kann man schon optimistisch sein. Man muss aber auch kritisch bleiben. Natürlich wird sich die Frage stellen, wie hochkomplexe Industrieprodukte beispielsweise herstellbar sind, ob die also durch frei sich zusammenfindende Gruppen von Programmierern, die ohne die zentralisierte Kraft herrschaftlicher, ökonomischer, industrieller Beziehungen, ob sowas möglich ist, da müssen wir drüber reden. Aber ich glaube, da wird der Mensch auch oft unterschätzt. Es ist mehr möglich, als im Kollektiv ein Brot zu backen und es auf dem Markt dann für bunte Glasmurmeln zu tauschen. Ich glaube, dass das Selbstvertrauen der Menschen in das, was sie können und was sie auch unter ganz, ganz anderen Austauschbeziehungen und ohne Konkurrenz miteinander zum Wohle aller Reichtumsproduktion, auch ökologisch und solidarisch natürlich tun können, da muss mehr Selbstbewusstsein rein, weil dann auch mehr Leute, ich glaube, den Mut haben, sowas mal auszuprobieren. Und da kann man dann immer wieder scheitern und auf die Nase fallen, aber dabei lernt man. Und am Ende ist es so, um uns selber müssen wir uns selber kümmern. Dieser alte Spruch ist schon ganz richtig. Und da gehören dann solche experimentellen Formen gesellschaftlicher Veränderung auch dazu.
Und wenn es dann am Ende Spaß macht, mit vielen Leuten zusammen passiert, kann das ja auch schön sein und Mut machen. Abschließende Frage, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, haben Sie sinngemäß gesagt. Und Ulrike Herrmann sagt, der Kapitalismus fährt vor die Wand und keiner erforscht den Bremsweg. Das heißt, wie er abgebremst werden kann, brauchen wir mehr wissenschaftliche Forschung und mehr Interesse an Ökonomie und an dem, was uns umgibt. Ist das auch eine Frage von Bildung und Wissenschaft?
Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, drei große Schwächen, auch für diejenigen, die an gesellschaftlichen Veränderungen hin zu mehr sozialer, ökologischer und solidarischer Einrichtungen interessiert sind. Es ist erstens eine gewisse ökonomische Analphabetentum. Also die Leute haben tatsächlich viel zu wenig Ahnung von den doch ja auch sehr komplex gewordenen ökonomischen Verhältnissen, was damit zu tun hat, dass man uns banalisierte, personalisierten Quatsch vorsetzt. Der DAX hatte in dieser nun traurigen vergangenen Woche mehrfach Terrorangst und hat sich dann doch behauptet und trotzte der Terrorangst, da werden ja auch komplexe gesellschaftliche, ökonomische Verhältnisse personalisiert und damit undurchschaubar gemacht. Der zweite Punkt ist, wir haben eine viel zu lange Krise kritischer ökonomischer Theorien an den Forschungseinrichtungen und damit auch an der Schule. Was in den Lehrbüchern steht, ist im Wesentlichen neoliberaler Mist. Was an den Schulen und Hochschulen gelehrt wird, ist, nachdem die Krise linker Forschung in den 60er und 70er Jahren offensichtlich wurde, dann auch heute bis hin dazu, dass man eben natürlich gerade in den volkswirtschaftlichen Fakultäten dann diesen ganzen neoklassischen Kram irgendwie gelehrt bekommt, aber sehr wenig Marx. Wobei ich nicht sage, dass durch Lesen von Marx die Sachen schon allein besser werden, aber da geht es um mehr Pluralismus und mehr Förderung kritischer Ökonomie und das ist natürlich auch am Ende eine politische Frage. Ich glaube, die politische Linke, insbesondere die radikale Linke, hat natürlich auch ein bisschen ein Problem. Wir haben uns in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel für Ideologiekritik interessiert, aber viel zu wenig für die Kritik der politischen Ökonomie.
Und das werden wir weiter behandeln, auch hier in der Sendung. Und natürlich ist es auch nachzulesen im Neuen Deutschland. Und diese Gedanken von Tom Strohschneider sind nachzulesen im Neuen Deutschland auf neuesdeutschland.de. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit im Büro und eine schöne Woche.
Schöne Woche ebenso, danke.
Danke, tschüss.